Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
Anna Peinelt
und Christian Thiel. Willkommen zurück bei Die Sache mit der Liebe und heute einer Folge mit einer Hörerinnenfrage von Mathilda. Oh, wir sind mal wieder bei der Untreue. Hanna, wie geht's dir mit Untreue?
Ja, nicht mein Lieblingsthema. Ja, ich find's schade. Auch die Zuschrift berührt mich. Ich lese auch gleich mal vor und bin froh, dass ich damit zumindest nicht wissentlich Erfahrungen gemacht habe.
Ja, man muss ja ganz ernsthaft dazu sagen, dass das, was man Lifetime-Prävalenz nennt, also wie wahrscheinlich ist ein Ereignis im Leben eines Menschen, die Wahrscheinlichkeit von Untreue zu erleben oder selber untreu zu werden, ist also nicht 100%, aber ist definitiv 95%, dass wir es irgendwann in unserem Leben erleben. Und deshalb finde ich es auch wirklich wichtig, sich damit zu beschäftigen. Aber bei mir ist es ja einfach so, oder auch hier im Podcast, wir machen das Thema und dann kommen die Leute eben drauf über die Suche bei Apple, bei Spotify. Ah ja, die haben Untreue gemacht, stellen uns die nächste Frage zur Untreue.
Ja, du hast dich ja auch schon als Untreue-Spezialist positioniert, von daher.
Ja, ich habe unablässig die Untreue und es ist wirklich, wirklich spannend. Ja, es ist spannend. Ist Untreue eigentlich moralisch verwerflich? Wäre dann eigentlich die Frage, die ich ja gerne noch stellen wollte, aber du wolltest schon vorlesen.
Ja, stell sie mir gerne noch. Also Moral ist, glaube ich, in Beziehungen immer schwierig, wenn wir zu moralisch werden und zu schwarz-weiß, das ist richtig, das ist falsch, sondern wir müssen uns eher fragen, was funktioniert nicht für eine erfüllte Beziehung. Und ich würde sagen, Untreue funktioniert nicht so gut für beide Beteiligten. Ja, es gibt auch Menschen, die sagen, Untreue ist ein Trauma-Response.
Was ist ein Trauma-Response? Englische Wörter musst du mir manchmal erklären, Anna.
Eine Coping, das ist jetzt schon wieder ein englisches Wort, aber
Nein, ich brauch's auf Deutsch. Okay. Was ist Trauma? Was ist
die Art, mit einem in der Vergangenheit irgendwann erlebten Trauma umzugehen. Und das ist halt keine funktionale Bewältigungsstrategie, sondern ein Flüchten aus einer Situation, aus der man sich anders, das ist ja manchmal gar nicht, die Ratio spielt dann ja nicht mehr unbedingt mit, ja. Das soll jetzt aber auch nicht heißen, dass jeder, der hier zuhört, sagt, ja, oh mein Gott, ich bin einfach so traumatisiert, das war jetzt so ein automatischer Response und damit bin ich raus aus dem Schneider. So soll es jetzt auch nicht sein. Es ist nur, das Gleiche gilt auch für Gewalt in Beziehungen, ja. Es gibt Dinge, die wir in der Gesellschaft sagen, das geht absolut gar nicht. Doch passiert es halt oft oder zu oft, ja, dass Menschen verbal, physisch gewalttätig werden oder eben auch emotional und eben auch untreu. Und da gibt es verschiedene Ausprägungen. Und ist es schwer, so diese Schwarz-Weiß-Grenze zu ziehen. Das ist jetzt, es gibt sehr offensichtliche Fälle, aber es gibt auch, haben wir hier schon mehrfach angesprochen, wie sagen wir immer so schön, emotionale Untreue oder Gewaltformen, die nicht so offensichtlich sind. Und das sind alles natürlich unbearbeitete Dinge, wenn zwei Menschen, die einen super top Selbstwert haben und im Reinen mit sich sind, dann passiert sowas eher selten, ja, weil sie wissen, wie sie ihre Bedürfnisse äußern, wie sie gut kommunizieren, aber das ist halt bei ganz vielen Menschen nicht der Fall, ja.
Ich wollte dich gerade unterbrechen an dem Wort, was ich ganz wichtig fand. Super toll kommunizieren, ihre Wünsche und Bedürfnisse kennen und darum wird es jetzt gleich gehen in dieser Zuschrift, ja, weil die Quintessenz am Ende ist, wer zu wenig Kontakt hat mit den eigenen Gefühlen und dem, was er wirklich braucht in der Beziehung, der landet eben dummerweise mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit in einer Situation, in der Mathilda eben gelandet ist. So, wir müssen uns jetzt mal die Zuschrift anhören.
Das machen wir. Ihr lieben beiden, ich höre euch schon seit einiger Zeit, angefangen und noch immer aufgrund folgender Geschichte. Vor 2,5 Jahren habe ich, damals 32, beim Sommerfest unseres Unternehmens meinen Chef, 12 Jahre älter, geküsst. 3 Wochen vor meiner eigenen Hochzeit. Was mich damals außer ein paar Glas Wein dazu bewegte, weiß ich bis heute nicht. Er wundert sich, stieg dann aber voll drauf ein. Nach dem Sommerfest gingen wir einige Male Mittagessen. Nach meiner Hochzeit wurde daraus eine sexuell sehr befriedigende Affäre. Christian Thiel wird an dieser Stelle fragen, wie es mit meinem Mann im Bett lief. Nicht so schlecht, aber auch nicht so gut. Körperlich hatte ich Sex nie so erlebt wie mit meiner Affäre. Einige Monate später zeigten sich Anfänge von Verliebtheit. Wir führten tiefe, sehr persönliche Gespräche und trafen uns, wann immer wir konnten. Ein Jahr später war der erste Versuch meinerseits, die Affäre zu beenden. Mir ging es in der Situation nicht gut. Ich schlief nicht mehr und brauchte therapeutische Hilfe. 3 Monate später trennte ich mich von meinem Mann und zog einige Zeit später aus der gemeinsamen Wohnung aus. Wir haben 2 Kinder und sind weiterhin ein tolles Elternpaar. Im letzten Jahr wechselten meine Affäre und ich beide unausgesprochen aus unterschiedlichen Gründen den Arbeitgeber und sind nun für andere Unternehmen tätig. Der täglich automatische Kontakt ist nicht mehr da. Meine Affäre sagte mir seit Mitte letzten Jahres immer wieder, dass er sich trennen wolle. Er hat auch 2 Kinder seit 16 Jahren verheiratet. Im vergangenen Jahr schauten wir sogar eine Wohnung mit 4 Kinderzimmern an und wollten den Mietvertrag gemeinsam unterschreiben. Im letzten Moment zog er zurück. Er wolle, aber könnte nicht und würde sich nun Hilfe holen. Für mich brach eine Welt zusammen. Nach 3 Monaten Pause von ihm hatte ich mich emotional berappelt. Seit Beginn diesen Jahres haben wir wieder Kontakt und treffen uns wöchentlich. Mal zum Mittagessen, mal zum immer noch sehr guten Sex. Ich merke wieder, dass dieses Verhältnis mir nicht immer gut tut. Ich habe viel an mir gearbeitet, konzentriere mich zum großen Teil auf mich und bin doch auf dem besten Wege, zurück in die alte Affäre zu verfallen, wohlwissend, dass er vielleicht wirklich denkt und beabsichtigt, sich zu trennen, es aber wahrscheinlich nie tun wird. Habt ihr einen Rat?
Wir sind für die Liebe zuständig, nicht fürs Liebesdurcheinander. Und wir sollen jetzt einen Rat geben. Und es gibt eigentlich nur einen in so einer Situation in meinen Augen. Und der Rat heißt null Kontakt. Also das, was sie schon mehrfach versucht hat und dass sie es nicht schafft, ist mir vollständig klar. Das passiert sehr vielen Menschen. Wahrscheinlich braucht sie dafür einen Vertrauten oder eine Vertraute. Das ist das, weshalb Menschen, die untreu sind, auch zu mir kommen und sagen, ich bin untreu, was kann ich tun? Ich sage, ja, dann beenden Sie bitte die Untreue und ich bin der Vertraute in dem Fall. Ja, ich stärke Ihnen den Rücken dafür, für diesen Weg. Also ich glaube tatsächlich, null Kontakt ist das Beste und dann muss die Ansage in etwa heißen, klär deine Verhältnisse. Das wird sie schon ein paar Mal versucht haben, nehme ich ja fast an. Also, aber es ist ihr eben bisher nicht gelungen, leider. Das führt zu viel Durcheinander, aber das werden wir noch besprechen, was für ein Durcheinander daraus eben auch alles folgt. Emotionales Durcheinander, Instabilität und so weiter.
Genau das hätte ich jetzt auch gesagt.
Dass wir uns wieder so einig sind, Anna. Wie kann das sein? Wir müssen hier mal ein bisschen...
Es tut mir leid. Ja, was kann ich noch ergänzen? Naja, ihre Absicht war offensichtlich stark. Sie hat sich getrennt und hat die Bedingungen erfüllt mit diesem Mann, hat sich sozusagen für diesen neuen Mann entschieden. Und die Bedingungen dafür auch erfüllt. Auf der Seite des Affärenpartners ist das wohl nicht so. Und ja, von außen, wie du schon so schön sagst, kann man recht klar sagen, dass das Sinnvollste, was du tun kannst, ist kein Kontakt. Und dir bewusst werden, dass das, was du, wenn du das weitermachst, dass das dir nicht gut tut und dass das auch deine Position nicht unbedingt stärker macht, dass er etwas ändern wird daran. Ich weiß aber, wie schwer das ist, wie du auch schon so schön gesagt hast, ne? Ja, da ist wieder die Arbeit mit den eigenen, was will ich vom Leben und was ist mir wirklich wichtig? Und dann dazu eben auch konsequent einzustehen und zu sagen, wenn er da nicht bereit ist, dann geht das offensichtlich gerade nicht. Und dann ist das Einzige, was ich für mich tun kann, klar zu bleiben, anstatt davon wieder abzukommen. Denn dann ist das kein echter Standard, wenn ich sage, ich brauche das so und so und mich dann anders verhalte, dann kann ich mir nicht vertrauen und ich bin auch nicht, ich habe auch keine starke Position für das Gegenüber und das macht es dann ja nicht besser.
Ich habe das ja zu Anfang vor dem Vorlesen schon angekündigt. Es geht im Grunde in solchen Fällen oft um zu wenig Kontakt zu den eigenen Gefühlen. Das könnte man jetzt an vielen Stellen in dieser Zuschrift noch belegen. Also ich meine, 3 Wochen vor der Hochzeit einen anderen Mann zu küssen, das ist eine harte Nummer. Wie gesagt, das ist ja eine Netflix-Serie sozusagen wieder mal. Ich kenne das, ich habe das pausenlos in der Beratung. Das ist jetzt nichts, was mich erstaunt. Das heißt, in dem Moment hat mein Gefühlsleben gesprochen und hat gesagt, ich glaube, ich wünsche mir was anderes. Und das Gefühlsleben hat recht. Das ist so, sie wünscht sich wirklich was anderes. Und es gibt ja ein paar Anhaltspunkte dafür, was sie sich wirklich wünscht. Sie spricht von den sehr, sehr intensiven Gesprächen. Und das ist etwas, was wir in der Beratung wieder und wieder finden. Menschen gehen nicht einfach so fremd, weil ihnen irgendwas fehlt, was SEX heißt. Das ist unglaublich selten. Das gibt es kaum. Die Menschen suchen Intimität und die suchen sie eben natürlich auch beim Aneinanderkuscheln und in der Sexualität, aber vor allen Dingen im Gespräch. Das heißt vermutlich, die Intimität mit ihrem Ehemann war zu gering. So, und darauf hat sie gebaut, das klappt trotzdem und das war ein Irrtum. Und jetzt baut sie auf einen Mann, der sich nicht für sie entscheiden kann und das finde ich dann schon schwierig, ja. Also ich wäre dafür, dass sie ernst nimmt, was er tut, nicht was er sagt. Was tut er? Er kann sich nicht für sie entscheiden und es kann sein, dass das so bleibt, ja. Ich halte es für sehr wahrscheinlich und sie ist in der klassischen Position einer jeden Geliebten, ja. Auch das ist hier ganz, ganz normal. Ein Jahr später war der erste Versuch meinerseits, die Affäre zu beenden. Das ist das, was ich immer wieder sage. Nach 9 bis 12 Monaten wird die Geliebte schwierig, ja. Das ist so. Und wenn ich dann eine Geliebte in der Beratung habe, und ich weiß, eine hört jetzt wieder zu, dann sage ich ihr, entweder er entscheidet sich für sie oder sie schießt ihn auf den Mond. Ja, und das macht die dann auch, weil ich ihr das gesagt habe. Und dann gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass er sich sehr eindeutig für sie entscheidet oder dass er es nicht tut. Wenn er es nicht tut, dann ist es eben vorbei.
Wir haben das ja schon, wie du auch jetzt gerade gesagt hast, achte drauf, was er tut, nicht was er sagt. Ja, aber die einzige Ausnahme, wo ich sagen würde, das ist wirklich wichtig, wo wir dann auf in der Situation auf das Wort des Mannes wirklich auch vertrauen können und nicht auf seine Taten, ob er sich vielleicht doch ganz nett verhält und ja doch mit mir ins Bett geht, sondern wenn er sagt, ich kann gerade keine Beziehung mit dir haben, das hat er ja auch gesagt, dann zählt in diesem Fall das Wort und nicht, ob er dann doch liebevoll und zugewandt und sonst was ist. Er sagt ihr, ich kann das gerade nicht. Und in dem Fall heißt das auch, ich will es gerade nicht. Das tut jetzt weh zu hören. Aber sie hat es auch geschafft oder sie hat es auch möglich gemacht, sich aus der alten Beziehung zu lösen und sich auf ihn vorzubereiten. Das tut er nicht. Und manchmal ist das dann wieder ein englischer Begriff, die Tough Love, ja, die wir dann auch aussprechen müssen. Dass man,
was ist jetzt eine Tough Love?
Ja, diese harte Worte, aber aus einem sehr mitfühlenden Standpunkt gemeint, dass okay. Das der Klient oder die Klientin versteht, okay, ja, stimmt, das tut jetzt weh, das sagt mir vielleicht keine Freundin so ins Gesicht, aber das ist das, was dann auch hilft, was man manchmal hören muss, um zu begreifen, also sie ahnt es ja selbst schon, sie sagt ja schon, wahrscheinlich wird er sich aus dieser Beziehung nicht lösen, ja. Und von daher ist es dann auch gut, vielleicht mal von einem Außenstehenden zu hören, ja, so sieht's halt auch aus. Wir wissen nicht, was passiert, wenn sie wirklich den Detox macht, gar keinen Kontakt mehr, aber...
Ich finde auch, dass es nicht sein Job ist, sich von seiner Frau zu trennen. Warum sollte er das tun? Mhm. Es ist sein Job, seine Beziehung zu verbessern. Das war auch der Job von Mathilda, zu sagen, Moment mal, in meiner Beziehung stimmt was nicht, sie ist nicht stabil, das hat sie nicht getan. Und das ist das, was mir Sorgen macht, wenn ich sie in der Beratung hätte oder was ich ihr sagen würde, das wird ihr weiteres Leben überschatten. Das ist nicht gut. Es ist unser Job, wenn wir eine Familie gründen, dafür zu sorgen, dass die Grundlage stabil bleibt. Nicht, dass wir ein Fundament für einen Hausbau legen, wie ich es dann immer wieder habe, sondern eben für die Beziehung selber. Und dazu muss dieser Mann jetzt was tun. Er muss mit seiner Frau reden und sagen, du pass mal auf, ich bin hier nicht mehr glücklich, hier muss sich was ändern. Ich will mit dir zusammenbleiben. Das ist sein Job. Dafür hat er seit, wie viel war das, 16 Jahren, eine Ehe. Und nicht dafür zu sagen, ach, na ja, ich habe jetzt so eine junge, heißblütige Geliebte und ach, das ist doch ganz schön. Und da schreibe ich mal einen Mietvertrag. 3 Monate später kommen die ersten heftigen Streits. 9 Monate später gehen sie auseinander. Das ist ja oft das, was passiert. Sie ist da auch nicht realistisch. Man kann nicht mal so eben mit einem Mann zusammenziehen, der eine Familie verlässt, das ist sehr unwahrscheinlich, dass es gut geht. Also es ist nicht sein Job. Sein Job ist, sich zu fragen, kann ich diese Beziehung noch verbessern? Wenn ich das kann, muss er das tun und muss seine Geliebte tatsächlich lassen. Ja, das ist meine Auffassung. Und wenn er das nicht kann, dann muss er sich einfach mal trennen und den Mut zur Trennung gewinnen. Denn manche Menschen bleiben einfach deshalb in der Beziehung, weil, wie sagt der Kollege Peter Michalik immer so schön, weil die Infrastruktur so gut ist. Ja, die Infrastruktur ist so gut. Ja, meine Frau kocht so viel, macht meine Sachen immer so schön. Wir haben ein Haus und einen Garten und 2 Kinder. Ich möchte daran nichts ändern. Aber das ist keine Grundlage.
Nein, das ist eigentlich die schlimmste Form von Beziehung. Und das hast du jetzt auch nochmal schön gesagt, dass in dem Fall hast du ja die Ursprungsbeziehung verteidigt oder schützen wollen. Und das war natürlich nicht Mathildas Bitte von uns jetzt, aber tatsächlich hast du recht, denn Mathilda und auch der Geliebte fahren ja beide ein bestimmtes Muster. Also bei Mathilda sieht man das, dass sie kurz vor der Hochzeit offensichtlich überhaupt gar nicht hingeschaut hat, etwas getan hat und trotzdem geheiratet hat und dann trotzdem diese in einer Honeymoon-Phase die Affäre gewählt hat. Das heißt, sie ist wirklich nicht verbunden mit dem, was sie will und gar nicht ehrlich mit sich selbst.
Nein.
Und das ist sie auch jetzt nicht, denn sie weiß, das tut mir hier gerade nicht gut und ich mache es trotzdem, dass dieses Muster geht weiter. Und auf der anderen Seite ein Mann, der offensichtlich genauso drauf ist und ähnlich handelt. Und wenn diese zwei jetzt eine Beziehung zusammenführen, würde das auch, wenn wir uns das anschauen, wenn dieses Muster nicht durchbrochen wird, auf beiden Seiten ja genauso weitergehen. Dass beide weiterhin, also ne, auch eine neue Beziehung, da sind natürlich am Anfang noch Schmetterlinge und dann ist das ganz schön, aber auch da kommen irgendwann Probleme auf oder eben diese ganze Patchwork-Konstellation wäre ja schon, das wäre ja schon Herausforderung genug. Wenn dann weiterhin zwei Menschen miteinander leben, die nicht ehrlich zu sich sind und überhaupt nicht für sich und ihre Bedürfnisse einstehen, dann wäre das, wie du schon so schön gesagt hast, auch keine gute Aussicht auf eine erfüllte Beziehung, ja.
So sehr ich für die Ehe dieses Mannes geworben habe, ich werbe ja genauso dafür, dass Mathilda das Richtige tut für sich und ihre Liebe und ihre zukünftige Liebe, ihren Erfolg in der nächsten Liebe. Und dazu ist es wichtig, dass sie ein bisschen ehrlicher wird, ja. Diese Unehrlichkeit einer Untreue-Situation, ich kann ihr da nicht zu raten, das weiterzumachen, ja. Und wir sehen hier auch wieder meinen saloppen Spruch, im Rahmen einer Affäre sind die Beteiligten oft hart an der Kante oder kurz vor der Einweisung in die Notaufnahme des nächsten Krankenhauses. Das beschreibt sie ja auch, wie instabil sie plötzlich dann wurde. Und das ist so, ja, das ist so, weil unsere Nerven einfach schleifen. Wir schlafen dann wahnsinnig schlecht. Das habe ich auch unablässig in der Beratung. Muss man sich dann manche Menschen wirklich auch in die Notaufnahme schicken oder zum Hausarzt und sagen, bitte, unternehmen Sie was. Untreue ist keine Kleinigkeit. Und das Problem an Untreue ist, dass uns niemand über sie aufklärt und sagt, wie sie entsteht, wie wir damit umgehen müssen, welchen Regeln sie folgt. Deshalb machen wir wahrscheinlich auch dieses Thema so oft, weil ich höre selten irgendwas Vernünftiges zur Untreue da draußen. Das ist kein moralisches Problem. Niemand ist moralisch verwerflich, weil er das macht. Er macht das Falsche, ja. Auch das Falsche für sein eigenes Leben. In der Regel, nicht immer, aber oft, ja. Deshalb, mir liegt auch sehr daran, dass sie versteht, dass sie jetzt das Richtige für sich und ihr Leben tun muss. Sie muss sich in den Mittelpunkt stellen. Es geht hier um sie. Es geht um Mathilda. Es geht um die Frage, wie schafft sie denn das, einen Mann zu heiraten, 3 Wochen vorher den Chef zu küssen und danach eine Affäre anzufangen, das ist erklärungsbedürftig. Und jeder Mann, den sie in Zukunft kennenlernt, wird sie fragen, und wie war das? Und wenn sie die Geschichte erzählt, dann läuft er davon. Das ist das Problem. Ehe sie das nicht bedauert, was sie da getan hat, hat sie wenig Aussichten auf dem Markt da draußen. Auch Männer sind nicht doof und merken das, wenn sie eine Frau fragen, dass die stockt und nicht erzählt. Und ja, das war, ach, ich weiß auch nicht, ja. Das hilft nicht. Wir müssen ein Verständnis entwickeln davon, was wir getan haben. Und wenn wir was Falsches getan haben, dann müssen wir es bedauern und sagen, ich glaube, ich war da ein bisschen jung und das war falsch, was ich gemacht habe. Ja, ich glaube, das ist die Richtung, in die sie gehen müsste.
Ja, und das habe ich daraus gelernt. Und deswegen würde ich das jetzt heute anders machen. Und das, da hilft es auch nochmal für sich zu überlegen, was hätte ich jetzt, ne, angenommen, ich wäre auch noch in meiner ursprünglichen Beziehung. Was hätte ich anders machen können, um so, wie wir es jetzt dem Chef geraten haben, dem Ex-Chef, die Beziehung ebenfalls zu verbessern, zu retten. Und ja, das wäre auf jeden Fall eine ehrliche Innenschau gewesen. Das sind meine, so steht's um mich. Bin ich mir, unter welchen Umständen, warum heirate ich diesen Mann eigentlich? Was fehlt mir gerade? Wie kann ich ein Gespräch führen, um dafür einzustehen, das zu bekommen? Was sind Konsequenzen, die ich ziehen muss, wenn sich daran nichts ändert? Was ist aber auch mein eigener Anteil, wenn ich zum Beispiel nicht sage, was ich brauche, zu erwarten, dass jemand mir das dann einfach so gibt? Das ist ja auch so ein so eine Idee, die ganz viele Menschen haben. Ja, und da wirklich mehr im Kontakt mit sich selbst zu sein und dafür zu sorgen. Ne? Eine Affäre ist ja ganz oft auch so ein, ich werde endlich gesehen oder ich fühle mich wieder besonders und begehrt und das und dann noch tolle, tiefgründige Gespräche und umso besser ist der Sex, weil ich offensichtlich so ein toller Mensch bin. Und das ist ja, das macht ja auch ganz viel mit uns, wie wir uns beim Sex fühlen, wie gewollt und toll wir sind. Das hat sie offensichtlich nicht gehabt in ihrer vergangenen Beziehung. Und wie hätte sie das herstellen können? Oder wie hat sie vielleicht eine bestimmte Dynamik selbst mitproduziert? Also das sind wichtige Fragen, um das dann genau dem zukünftigen Mann erklären zu können. Insofern habe ich mich weiterentwickelt und das natürlich aber vor allem auch wirklich nicht zu wiederholen.
Ich bin auch gar nicht jetzt sonderlich pessimistisch für Mathilda, denn sie hat was Wichtiges gelernt. Wenn sie sagt, Christian Thiel wird an dieser Stelle fragen, wie es mit meinem Mann im Bett lief, dann sagt sie ja nicht so schlecht, aber auch nicht so gut. Das heißt auf der Skala von 1 bis 10 irgendwie 5 bis 6. Mhm. Das ist heftig. Menschen, die sich auf 5 bis 6 einigen, reicht doch, ach Körper, hab dich nicht so, Gefühlsleben, du musst das jetzt akzeptieren, das geht. Nein, das geht nicht. Das, was sie körperlich erlebt hat mit der Affäre, ist wahrscheinlich die 9 bis 10, also das Maximum. Und das kickt den menschlichen Verstand einfach an die Seite. Der sagt, der rastet, also das Gefühlsleben rastet komplett aus. Was sie möglicherweise gelernt hat durch die Affäre, ist das Leben, ich sage immer so salopp, das Leben ist für die 8 da. Also die 8 möchte das Gefühlsleben eben haben in der Sexualität und nicht die 5 und die 6. Das ist keine stabile Ehe, keine stabile Beziehung bei so niedrigen Werten. Und das kann sie mitnehmen aus dieser Affäre, dass sie sagt, ja, ich glaube, ich war da etwas naiv oder ich hatte da andere Vorstellungen davon, dass das auch geht. Nein, das geht nicht mit, ist nicht so schlecht, aber auch nicht gut. Das funktioniert nicht wirklich. Sie hätte es ansprechen müssen, sie hätte was sagen müssen. Und wahrscheinlich liegt es sehr, sehr stark auch im Bereich der Gespräche. Das hast du gerade ja auch nochmal betont. Ich sehe das auch so. Ich vermute, dass das ein entscheidender Punkt war. Und dann hat es eben Wumm gemacht, ja. Und zack, explodieren die Gefühle und wow! Ja, das ist ein tolles Gefühl. Das gönne ich ihr und die sollte das auch mitnehmen, dass das eine Nachricht für sie ist, wie die nächste Liebe zu sein hat oder ob die mit diesem Mann sein wird. Das ist eben nach allem, was ich davon verstehe, eher unwahrscheinlich. Wir müssen nochmal vorsichtig sein. Wir wissen es nicht.
Ja, und das bringt mich jetzt auf eine Idee für eine weitere Sendung, die wir mal planen sollten.
Nochmal Untreue?
Wie kommt man auf eine 8? Denn ich bin mir ganz, ganz sicher, dass jetzt ganz viele zuhören und denken, oh je, also habe ich in meiner Beziehung eine 8? Und was muss ich jetzt tun, um da hinzukommen?
Ja, okay, weil das ist eine gute Idee. Ja, dann machen wir es.
Also, ne, weil viele Paare, ja, wenn man sich mal so umschaut, sind die meisten nicht bei 8, geschweige denn drüber.
Ja, und das passt auch ganz gut zur letzten Folge. Du hast nämlich sowas Schönes da gesagt. Mhm. Weißt du noch?
Ja.
Ich wurde gar nicht mehr wieder. Ja, das Vorspiel muss einen Tag dauern. Ich hatte den Satz noch nie gehört. Das ist komisch, ich mache den Job schon sehr lange. Aber es gibt immer noch Dinge, wo ich denke, wow, das ist aber wirklich toll auf den Punkt gebracht. Wir müssen mal, ich hatte nämlich wirklich gedacht, wir müssen mal eine Folge machen zu diesem Satz.
Mhm. Ja.
Und natürlich führt das zu 8. Wenn wir uns einander genügend zuwenden und genügend füreinander da sind, dann führt es eher zu einer Zahl wie 8, auf der Zufriedenheit, nicht Beurteilung, welche Leistung haben wir vollbracht, nur Zufriedenheit. Darum geht es. Was sagt mein Gefühlsleben? Was sagt dein Gefühlsleben? Wie zufrieden sind wir beide? Darum.
Ja. Ja.
Wäre eine schöne neue Folge.
Ja, jawohl. Schreiben wir uns mal auf. Aber jetzt haben wir erstmal noch was anderes in der Pipeline.
Valentinstag.
Ja, Valentinstag steht vor der Tür. Ja. Christian hatte eine schöne Idee, damit dann auch für alle was dabei ist. Was werden wir machen?
Und mal gucken, die Top 3, ne? Oder wie nennt man das jetzt neudeutsch?
Top 3.
Top 3, ach so, Top 3, ja. Wir haben die Top 3 des letzten Jahres uns rausgesucht und die 3 Themen, die am meisten beschäftigt haben, ist ganz interessant. Ich habe nämlich noch ein 4. gefunden, das am meisten beschäftigt hat, aber das halte ich jetzt geheim.
Oh, okay, ja. Davon weiß ich noch nichts. Ich bin gespannt.
Naja, es gibt ja auch die Charts und ich habe mal in den Charts geguckt, weil mir besonders hoch standen. Mhm. Das ist dann nicht die Downloadzahlen, die der Verlag hat, aber gut, schauen wir mal. Gut.
Das wird gut. Und alles Liebe für Mathilda und auch alle an alle anderen, die in ähnlicher Situation sind.
Also Post weiterhin auch an liebe@welt.de und dann freuen wir uns über alle. Wie? Daumen hoch?
Was sagst du? Abos, 5 Sterne, freundliche Kommentare, Feedback, was auch immer.
Ja.
Danke euch.
Okay.
Alles Liebe.
Bis dahin.